Susanne Behrendes. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Benita, ich freue mich.
Du bist Berufsgeigerin und unterrichtest Gantienica, Körper in Evolution. Finde ich eine exklusive Mischung aus diversen Gründen. Wie kommt es dazu?
Ich habe tatsächlich das Gantienica-Training kennengelernt durch eine Beckenbodensenkung nach der Geburt meiner zweiten Tochter. Und dann sind wir noch umgezogen und ich habe noch ordentlich Kisten geschleppt, ohne auch nur das Geringste zu wissen natürlich über Körperhaltung. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe Benita dein altes Tiger Feeling Buch gefunden in einer Buchhandlung und fand das dann so interessant, dass ich mich da wirklich reingefuchst habe und habe dann tatsächlich erst im Laufe des Trainings gemerkt, wie toll das für Musiker ist. Und zwar als erstes gegen Lampenfieber. Wir Musiker lernen ja immer, ihr müsst tief in den Bauch atmen, ihr müsst tief in den Bauch atmen gegen Lampenfieber. Und mir war aber immer, wenn ich Lampenfieber hatte, wurde mir übel. Und wenn ich dann noch tief in den Bauch geatmet habe, dann ging das in einen Würgereiz über, sodass das also für mich nie in Frage kam. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so, jetzt atme ich nicht in den Bauch, sondern ich atme vom Sitzbeinhöcker diagonal zur Oberarmkugel. Und siehe da, ich habe mich beruhigt und mir wurde nicht übel. Und das war meine erste Musikererfahrung mit Gantienica. Und nach habe ich dann natürlich, wie das dann immer so ist, man kommt sich selber immer mehr auf die Schliche und auf die Sprünge. Und dann habe ich gemerkt, wie fantastisch das für die Schultern ist. Und ich hatte auch immer so ein Stress-Psoas, also wenn es für die linke Hand, als Geigerin muss man ja sehr arbeiten mit der linken Hand, wenn es für die linke Hand stressig wurde, habe ich rechts den Psoas ganz hart angespannt und konnte den immer kaum lösen. Also wenn ich dann aufgestanden bin nach 2 Stunden Vorstellung oder 3 Stunden Vorstellung, musste ich immer erstmal so ein paar Schritte gehen, bis der Psoas sich wieder entspannt hatte. Und das hat wirklich gedauert. Also ich kann sagen, ich kam ja als Musiker wirklich durch die Gantienica-Methode einfach auf die Schliche und habe dann Mittel an die Hand bekommen, wie ich mir selber helfen kann.
Und das gibst du weiter. Darf ich noch was zum Lampenfieber sagen? Weil es macht mich so glücklich, dass du das ansprichst, weil mein Lampenfieber habe ich auch durch die Methode verloren. Da stehen und einfach durch dieses diagonale, vertikale Ausrichtung in die Kraft kommen. Weil ich war früher ja ein furchtbarer Lampenfieberer. 2-mal die Stimme verloren beim Vorsprechen in der Schauspielschule. Heute ist es okay, dass ich nicht Schauspielerin geworden bin. Damals fand ich es eine Katastrophe.
Also bei uns ein großes Glück. Ja.
für mich eigentlich auch. Also ja. Unterrichtest du MusikerInnen oder wie bringst du die beiden Arbeiten unter einen Hut?
Ich habe einen Lehrauftrag in Kassel an der Musikakademie Louis Spohr, die Pädagogen ausbildet, also Musikpädagogen. Und dort unterrichte ich Bewegungslehre, nennt sich das. Also da müssen immer die ersten 2 Semester muss man einen Bewegungslehrekurs besuchen. Das ist obligatorisch, finde ich auch sehr, sehr vernünftig. Und eine Kollegin von mir macht Dyspokinese und ich mache Gantienica.
Und das kannst du voll, ohne Widerstände, voll durchsetzen?
Ich mache das einfach und es kommt bei manche kommen da sofort sehr gut rein. Es ist auch ein bisschen ein sprachliches Problem. Die Gantienica-Methode lebt ja sehr von der Sprache und es gibt natürlich, wie überall, sehr viel Asiaten und ich habe ein Skelett in meinem Unterrichtsraum stehen und versuche so viel wie möglich einfach drauf zu zeigen. Aber manchmal haben die schon Schwierigkeiten, sich Sachen zu merken und dann auch die Ansagen zu verstehen. Aber die es verstehen und auch die es nicht so gut verstehen, die profitieren enorm davon. Und man kann dann auch immer drauf aufbauen, wieder auch im Einzelunterricht. Ich unterrichte da auch manchmal Geige, je nachdem, wie die anderen Zeit haben. Ich habe ja meinen Hauptberuf als Orchestermusikerin. Aber das macht mir sehr viel Spaß.
Und in dieser Bewegungslehre kannst du da auf die unterschiedlichen Instrumente, Musikalitäten eingehen? Weißt, ist da, kannst du den Pianisten sagen, wie sie besser sitzen können und den Geigern. Und Cellisten sind ja das, was du erzählt hast von Psoas, das kenne ich von Cellistinnen.
Richtig.
Oder dass sie sagen, sie verspannen derart den diagonal und dass es sich dann auch diagonal auflösen lässt. Magst du dazu ein bisschen?
Ja, also ich finde, das merkt man sehr stark, wer welches Instrument spielt. Am besten sind tatsächlich immer die Sänger dran, weil die kein Instrument halten müssen. Am schlimmsten, finde ich, sind die Querflötistinnen und Querflötisten dran, die also, kannst du dir vorstellen, die immer schief sind, Stunden und Stunden und Stunden. Und die haben wirklich mit der linken Schulter richtig Probleme, weil die ja so, die müssen nicht wie die Geiger nur hochhalten, sondern die müssen ja auch noch verschieben. Und da ist natürlich die Arbeit mit dem Schulterpfännchen, mit der Oberarmkugel ist ganz, ganz wichtig.
Live-Konzerten nicht so sehr, im TV an Aufzeichnungen manchmal zu beobachten, wenn die absetzen, dass die zum Teil schief sind, als hätten sie Gesichtsskoliosen.
Die Musiker sind generell sehr schief. Also wie du gesagt hast, auch Cellisten, bei denen sind immer die Stimmwirbel von der Celloschnecke im Weg. Und dann haben die immer den Kopf so ein bisschen verschoben und das verzieht natürlich auch den Psoas. Die Geiger sind auch schief, weil sie eben mit der einen Hand die Geige halten, mit der anderen streichen. Also dieses Schiefproblem ist wirklich ein großes bei den Musikern. Und noch dazu sind Musiker immer so sehr nach vorne ausgerichtet. Die halten ihr Instrument vorne.
Ja.
Die gucken zum Dirigenten nach vorne. Sie gucken zu ihren Noten nach vorne. Alles in unterschiedlichen Abständen. Und das lässt eigentlich schon, wenn man nicht daran arbeitet, von selbst alles so in die Vorbeuge rutschen. Und daran arbeiten wir einfach ganz viel. Übrigens, wahnsinnig beliebt bei Musikern sind die vier Augen und die vier Lippen. Weil man damit
super,
einfach
kann
ganz
ich mir schnell, vorstellen. Ja.
Man kriegt den Kopf gerade und man kriegt ihn vor allem nach hinten und kommt aus diesem stündigen Do-Machen raus.
Toll. Ich brauche das auch im Singen, weil ich da auch merke, oder jetzt hatte ich wieder 2 Monate Pause, weil der Gesangslehrer nicht in die Schweiz kam und dann schmerzt das sofort da hinten, wenn ich beim Einsingen, und dann brauche ich auch die vier Lippen und die vier Augen.
Ja.
Ketzerische Frage, hat es bis anhin dazugehört, dass Musiker dafür, dass sie ihre Leidenschaft leben können, auch eine größere Leidensfähigkeit haben? Weil das fällt mir oft auch auf, wenn ich mit Musikerinnen verschiedenster Couleur arbeite, dass die Leidensfähigkeit eigentlich riesig ist und die sich fast entschuldigen dafür, dass sie jetzt die Schmerzen nicht mehr aushalten. Ist das etwas Kulturelles? Und wäre es an der Zeit, die Leute da rauszuholen und sagen, es darf auch Spaß machen und es muss nicht schmerzen?
Absolut.
Also Freude.
Absolut.
Ja, absolut.
Also ich hatte selber, ich weiß, als junge Frau, so mit 18, 19, als ich dann Aufnahmeprüfung gemacht habe, und da übt man ja dann wirklich ganz hart und macht noch Abitur und macht noch Führerschein. Und das ist so die Autobahn erstmal des Instrumentalisten. Und ich hatte solche Rückenschmerzen, dass ich Schmerztabletten genommen habe. Aber ich hätte mich gehütet zu sagen, ich habe Rückenschmerzen. Das war überhaupt nicht en vogue. Und dann, okay, als ich studiert habe, da war das auch noch kein großes Thema. Und dann weiß ich noch, die Generation, die so ein paar Jahre nach mir kam, die fingen dann mit Alexander-Technik an und fingen sich an, damit zu beschäftigen. Also da hat man dann nicht mehr das Vertreten, nur die Harten kommen in den Garten sozusagen, sondern dann durfte man auch was tun gegen seine Schmerzen.
Hast du dich selbst auch beschäftigt mit Alexander-Technik?
Ja. Habe ich.
Ohne Kollegenschelte. Ich sage immer, wenn mir Alexander-Technik und Feldenkrais gereicht hätten, hätte ich meine Methode nicht entwickelt. Ich brauchte mit meiner Skoliose mehr konkrete Anleitung. Kannst du den Unterschied beschreiben? Weil die Frage kommt ja oft, was unterscheidet Gantjenica von Alexander-Technik? Und ich war nur auf der konsumierenden Seite und da war es, wie es wahrscheinlich in der Gantjenica-Methode auch ist, wenn ich hatte mal in München einen absoluten genialen Lehrer, bei dem ich das Prinzip der Übertragung, das ich ja extrem dicht in die Methode einbaue, gelernt habe. Und wenn ich, ist bei uns auch so, man muss suchen, bis man den wirklich passenden Lehrer, die passende Lehrerin hat. Magst du einen Vergleich ohne Wertung anstellen?
Also ohne Wertung kann ich eigentlich nur sagen, ich fand Alexander Technik toll. Was mir daran gefehlt hat, war einfach der Muskelaufbau. Weil ich immer finde, Musiker werden zu Tode entspannt. Und das ist aber nicht alles. Natürlich muss ich entspannen können, das kann man aber mit der Kantienica-Methode auch wundervoll. Aber
In der Kraft.
Genau, aber ja. Man braucht den Muskelaufbau in der Vertikalen, in der Diagonalen. Und wenn man das nicht hat, ist man einfach so schlapp. Ich kann nicht immer nur liegen und mich entspannen. Das ist nicht zielführend. Für mich war es das nicht. Und deshalb habe ich hatte mir das teilweise, also hatte ich mir auch überlegt, ob ich die Alexander-Technik-Ausbildung mache. Und dann habe ich aber gedacht, nee, man kommt einfach mit der Kantienica-Methode wirklich weiter. So toll ich Alexander-Technik und Feldenkrais finde.
Ja. Unser Glück, dass du zu uns gekommen bist.
Ja. Und was ich eben auch finde, ist, dass man, Musiker können ja, während sie spielen, gar nicht so viel an die Körperhaltung denken, weil die einfach, der Kopf ist so voll von diesen Tausenden von Noten, die da auf einen einstürmen, von den rhythmischen Gegebenheiten, von dem, was der Dirigent vorgibt. Man schafft es einfach nicht und man muss es wirklich unabhängig vom Instrument sehr gut eingeübt haben. Und dann kommt man da auch zum Zuge.
Das ist super beschrieben, das trifft auf alles andere auch zu. Auch Menschen, die am Computer arbeiten, vergessen sich. Das ist die große Kunst und daran scheitert es ja leider oft, an diesem Umsetzen in den Alltag. Hast du da einen konkreten Tipp über, eben davon ausgehend, dass das eine Herausforderung ist für alle, die sich mit Kantienica-Körper in Evolution beschäftigen? Wie bringst du deine SchülerInnen dazu, StudentInnen dazu, das umzusetzen? Was hast du da für Tipps?
Also ich sage schon, sie müssen dranbleiben. Also vor allem mit diesen ganzen Schulterpfändchen ausdrehen. Jetzt für Musiker ist das einfach so wahnsinnig wichtig. Oberarmkugel ausrichten. Und das sage ich schon, sie müssen das jeden Tag, oder es wäre gut, wenn sie das jeden Tag üben würden. Und dann merkt man aber, dass es doch nach und nach ins Gehirn einsickert. Das dauert eben ein bisschen. Und dass man es dann im Spielen auch umsetzen kann. Und ich versuche ihnen auch immer zu sagen, den Unterschied zum Beispiel beim Yoga hat man ja oft die Hände so nach außen geöffnet. Und dann versuche ich immer zu sagen, Leute, das ist für den Alltag und fürs Musizieren nicht zielführend. Wir brauchen die sogenannte Pronation, also dieses Eindrehen des Unterarms und gleichzeitig die Ausdrehung des Oberarms. Und das üben wir dann wirklich am Instrument auch und dann sehen die das eigentlich ganz schnell, wo die Reise hingeht. Und diese Torverkrampfungen, das ist schwieriger.
Okay, darf ich da einfügen, dieses Prinzip hat mir ja die Geige beigebracht.
Ja.
Ich wollte im hohen Alter Geige spielen, um 42, 43 und da fing ich genau mit der Methode an und da las ich und dieser wunderbare Herr Bernd sagte es auch, die Haltung fürs Geigenspiel ist halt unnatürlich und ich dachte, das kann nicht sein, beschaffte mir alle alten VHS Kassetten von den begnadeten Geigern und Geigerinnen und schaute hin, wer so spielt, kann nicht unnatürlich stehen. Und dann habe ich die Geige gefragt und hat sie gesagt, mach das. Hier am Handgelenk pronieren, aus der Achselhöhle ausdrehen und geh in diese, entspann dich in diese Verschraubung. Und dann ging ich an einem Tag im Büro 6 Stunden mit dieser Geige im Arm rum und ich hatte am nächsten Tag nicht mal ein Muskelkätzchen. Und das war die Geburtsstunde dieser 3D-Idee, ja, dass du zuerst verschraubst und dann in die gedehnte Muskulatur die Kraft bringst. Also da bin ich der Geige an sich, wie sie da im Universum hängt, ewig dankbar. Und es hat mich versöhnt. Es war dann so, dass dieser Herr Bernd eines Tages sagte, Frau Cangini, bis heute war es ein Gefitzel. Ab heute würde es Musik, jetzt müssen Sie jeden Tag üben. Und das habe ich halt nicht geschafft.
Ja,
ich musste mich dann entscheiden zwischen dieses Geschäft aufbauen. Und bin sehr glücklich, dass du für mich spielst. Verschraubt.
Verschraubt, ja, genau. Also eine Sache finde ich noch ganz, vielleicht ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so gegangen ist oder Kolleginnen und Kollegen. An der Musikakademie kann ich natürlich wirklich frei unterrichten und da mache ich, was ich sehe und was ich für richtig halte. Mit meinen Kollegen im Orchester, die es ja nun, wo ich sehe, ich würde manchmal so gerne aufstehen und so ganz zart jemand mal antippen. Und es haben so viele Leute Schmerzen. Iliosakralgelenke von dem ewigen eingesunkenen Gehocke. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ganz viel Schulteroperierte, ganz viel Schmerzen. Und ich habe am Anfang manchmal gesagt, ich hätte da was. Willst du mal kommen? Hier bin ich. Aber ich merke, die haben alle ihre Physiotherapeuten, dass die das einem Nicht-Profi einfach nicht zutrauen. Also das finde ich ganz schwierig und ich sage inzwischen auch gar nichts mehr, weil ich weiß, das bringt einen selber nur in peinliche Situationen. Aber es ist so schade. Also es ist wirklich...
Es ist schade. Das ist ja durchbannt. So manchmal denke ich, die Idee vom Boden weg, die wirkliche Aufrichtung des Menschen, Fertigdenken, die Wirbelsäule von unten nach oben. Ich denke, das ist doch so logisch, so hemdärmelig, biomechanisch nachvollziehbar, es müsste sich doch herumsprechen. An mir geht das auch schon im Freundes- und Bekanntenkreis. Ach ja, ich mache doch Pilates, ich mache Yoga, ich mache jenes, das ist ja das Gleiche. Hast du eine Idee, wie wir das besser rüberbringen?
Also ich glaube, wenn ich eine Gruppe anbieten würde, dann würden das manche sich vielleicht doch trauen und überlegen, ob sie das lernen und ob sie vorbeikommen. Nur es ist unter Kollegen einfach so schwierig. Ich bin immer in der Situation, dass ich denke, Cangenica liegt ja nicht jedem, das muss man einfach so sagen. Und ich denke immer, wenn dann jemand aber eigentlich gar nicht mehr möchte, dann traut er sich das mir als Kollegin natürlich nicht zu sagen. Und dann kommt man in so eine zwanghafte Situation. Da bin ich mit den Studenten einfach viel besser aufgestellt. Die müssen das erstmal machen und dann muss ich es so machen, dass sie es gerne machen und dass sie davon profitieren. Mit Kollegen ist es wirklich so ein empfindliches Terrain, eben weil jeder so seine Vorstellung hat und wie gesagt ganz viele auch bei professionellen Physiotherapeuten sind und dann denken, ja, was will die denn mit?
Vielleicht ist auch das Eingestehen der Schmerzen einer Kollegin gegenüber nicht einfach.
Ja.
Vielleicht müsstest du einfach mal versuchen. Wir unterstützen dich gerne. Einen Kurs für Profimusiker.
Ja,
wenn
ja,
das Eis mal gebrochen ist.
Ja.
Weißt du, ich mache ja die wildesten Geschichten da mit Online-Skoliosekursen oder Toilettenknicke. Wie man sich die Hämorrhoiden wieder abtrainiert und so weiter. Und die ersten ein, zwei Mal und dann kommen Feedbacks und beim dritten Mal sind schon fast alle durch Mundpropaganda da. Vielleicht einfach wagen und noch ein bisschen die Ziele ansprechen und nicht den Einzelnen. Das merke ich, dass mir das hilft. Oder nicht du mit deinen Hämorrhoiden, sondern ganz allgemein sagen, nie mehr verstopft, nie mehr drücken und so weiter, verspielt, so wie du jetzt auch über diese Kombination Profi-Musikerin und Instruktorin. Lass uns weiter darüber sprechen, finde ich rasend spannend.
Machen wir.
Noch etwas, was dir am Herzen liegt?
Fällt mir jetzt nichts ein, außer dass ich natürlich das so toll finde, wenn man ohne Nacken- und Schulterschmerzen spielen kann, dass ich immer hoffe, dass viele doch auf den Cantilica-Zug aufspringen.
Und ohne Windeln.
Das auch noch. Bei den Bläsern ist das ein Thema, ja.
Ah ja?
Ja, natürlich, weil die ja immer, ja. Weißt du, durch diesen Druck aufs Zwerchfell haben die natürlich...
Stimmt, da kam doch mal einer mit dem Alphorn ins Studio. Weil er sagt, er hat wirklich da so einen unglaublichen Druck und wollte von mir wissen, wie er das schafft. Und wir haben es geschafft. Ich stand dann da auf einem Bänklein, das Alphorn viel zu groß für mich. Und das ist jetzt die Reifeprüfung, wenn ich da Töne rausbringe, ohne Druck auf die Organe. Und wir haben es geschafft.
Das ist aber wirklich toll. Mir hat übrigens mal eine Sängerin, das fand ich auch ganz interessant, die hatte ganz, ganz viele Gebärmuttermyome und hat mir das dann erzählt. Und dann hat sie gesagt, ja, das haben fast alle Sängerinnen Myome oder ganz viele. Und dann sagte sie, ja, das kommt daher, dass wir immer unser Zwerchfell auf die Gebärmutter drückt und dann entstehen obendrauf Myome. Ich kann es nicht prüfen.
Jetzt, also ist ihr das bewusst und sie macht trotzdem bei jedem Atemzug den Druck aus Zwerchfell und die Myome. Das ist immer noch so eine heilige Kuh, diese verdammte Bauchatmung.
Ja, ja.
Grässlich. Ich bin heute diplomatischer geworden und sage, wir arbeiten mit dem Bauch, nicht in den Bauch, provoziere dadurch weniger Widerstand.
Ja.
Und bin trotzdem eigentlich, finde ich es unverständlich. Wie kann man selber analysieren, was da passiert? Ich drücke das Zwerchfell dauernd runter. Der Körper wehrt sich mit Myomen. Jemand in meiner Umgebung hat neulich auch gesagt, der Körper wehrt sich mit Endometriose. Die nimmt ja auch so ganz doll zu unter jungen Frauen. Und trotzdem wird nicht in Frage gestellt die Atmung. Für die Zuhörerinnen, die noch nie was von Cantilica gehört haben. Wir richten den Beckenboden, den Organheber auf, wir richten auch das Zwerchfell auf, weil die beiden erstens miteinander wachsen. Im Mutterbauch sind sie lange eine Membran, die dann auseinanderwächst. Und wer das Zwerchfell schädigt, schädigt immer den Beckenboden. Wer dem Beckenboden Gutes tut, tut immer auch dem Zwerchfell Gutes. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Also, wer auf der Suche ist nach gutem Beckenbodentraining, soll fragen, spielt das Zwerchfell in diesem Training eine Rolle? Und wenn es das nicht tut, sofort wieder raus. Einverstanden?
Absolut. Nur ist es eben bei den Musikern immer so, dass die Zeit ihres Lebens gebraucht haben, um ihr Instrument und auch ihre Stimme zu lernen. Und wenn die dann hören, du sollst jetzt irgendwas ändern, dann drehen die durch. Weil das so mit so viel Arbeit verbunden ist und die kleinste Nuance bringt eine solche Unsicherheit auf der Bühne, dass ganz viele sagen, dann lieber Myome. Also so habe ich es wirklich manchmal erlebt.
Es gibt einen Bereich in meinem Gehirn, der das versteht.
Ja.
Und ein anderer, der sagt, wenn du wüsstest, wie viel Wohlgefühl und Körperglück du verpasst.
Ja, das stimmt.
Und auch länger singen. Ich glaube nicht, dass ich mit 67 hätte singen können ohne die Methode. Völlig unvorstellbar.
Das glaube ich sofort, ja.
Und ich bringe anständige Töne raus. Ich übe nicht, bin eine faule Socke. Absolut fasziniert, wie sich das Unterbewusstsein, kannst du mir erklären, wie das geschieht? Ich lerne eine neue Arie und tue mich schwer und wir üben zweimal in 14 Tagen und dann vergesse ich sie einfach im Tagesbewusstsein. Und nach 2 Monaten holen wir sie hervor und sie hat sich irgendwo im Unterbewusstsein sortiert. Und ich finde es absolut fantastisch. Ja. Dieses Lernen im Schlaf habe ich erst über meine Gesangserfahrungen. Ja, hast du da ein... Haben wir alle irgendwie ein musikalisches Gehirn, weil das das Erste ist mit dem Wiegenlied der Mutter? Haben wir da alle eine heimliche Schatzkammer?
Ja, das weiß man tatsächlich von Demenzkranken. Die können gar nichts mehr, aber die Musik bleibt. Die erkennen Musikstücke wieder, obwohl sie sonst keine Menschen mehr erkennen, nicht mehr sprechen können. Aber die Musik, die ist in einem Teil vom Gehirn, das völlig unbescholten bleibt. Und das finde ich wirklich faszinierend.
Ist faszinierend und wunderbar. Ein großer Trost. Absolut, ich kann mich darauf verlassen. Falls ich dement würde, ich habe es nicht vor.
Bitte nicht.
Dann ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir.